Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Was macht eine gute Frauenministerin aus? Wann ist eine schlechte Frauenministerin rücktrittsreif? Warum ist feministische Kritik an der frauenpolitischen Arbeit der Bundesregierung notwendig? Und warum fordert ein Frauenvolksbegehren eigentlich den Rücktritt einer Frauenministerin? Das und noch einiges mehr erzählt euch heute Andrea Latki, Sprecherin des Frauenvolksbegehren 2.0. Nachdem die Kampagne für das Frauenvolksbegehren schon langsam ihrem Ende zugeht, da in der ersten Oktoberwoche ja bereits die Eintragungswoche sein wird, habe ich außerdem auch nochmal nachgefragt, wie und wann ihr das Frauenvolksbegehren unterstützen könnt. Viel Spaß mit dem Interview.
Latki?
Hallo! Bleibt dran, gleich geht's weiter. Dieser Podcast ist und bleibt gratis. Er ist aber gleichzeitig eine No-Budget und eine reine One-Woman-Operation. Wenn ihr ihn gut findet und meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf zwei Arten tun. Einerseits würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung auf iTunes bzw. eurer Apple Podcast App. Andererseits könnt ihr meine Arbeit auch finanziell unterstützen, und zwar unter großetöchter.podbean.com, Große Töchter mit 2 S und OE, und zwar über den grünen Button rechts oben. Das hilft mir, die laufenden Kosten zu decken und vielleicht irgendwann mal meine unbezahlte Arbeit bezahlt auszulagern. Aber jetzt weiter zum Interview. Das Frauenvolksbegehren fordert ja den Rücktritt der Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß. Und da ist meine erste Frage, warum fordert eine frauenpolitische Initiative den Rücktritt einer Frauenministerin?
Weil wir eine Frauenministerin haben, die nicht im Interesse des Großteils der Frauen agiert, sondern im Grunde für die oberen 10.000. Also diese Solidarität, die sie selber sozusagen von uns eingefordert hat, von den Frauen, hat sie von Anfang an überhaupt nicht eingehalten. Es wurden zwar Reformen angekündigt von Anfang an, seit Dezember ist sie ja im Amt. Und sie hat von Anfang an letztendlich nur für die oberen 10.000 Politik gemacht und die Frauenrechte geschwächt. Das heißt, wir sehen sie nicht als wirkliche Frauenministerin an. Sie unterschreibt auch das Frauenvolksbegehren nicht. Sie handelt nicht im Interesse aller Frauen, vor allem nicht derjenigen, die nicht gut finanziell ausgestattet sind. Ja.
Eine kurze Side-Note. Also das war ein Kurier-Interview, in dem Bogner-Strauß aufgrund der Kritik, die sie gekriegt hat von feministischer Seite, da hat sie gemeint, sie erwartet sich Solidarität unter Frauen. Das ist das, worauf du jetzt gerade Bezug genommen
hast. Ja, genau.
Hast Interview.
Also das hat uns eigentlich sehr erstaunt, weil eine Frauenministerin, die Solidarität einfordert von anderen Frauen und von Anfang an überhaupt nicht solidarisch handelt. Das hat uns wirklich sehr gewundert, dass sie das einfordert. Abgesehen davon ist Frau sein allein noch kein Programm, wie wir wissen. Und eine Frauenministerin, die ihr Ressort kürzt, bei Familienberatungsstellen kürzt, bei Organisationen, die sich seit Jahrzehnten für Frauenrechte, Geschlechtergerechtigkeit und die Gleichstellung von Frauen und Männern einsetzt, die auch zu kürzen. Da frage ich mich jetzt, wo ist die Solidarität von Ihrer Seite gewesen von Anfang an? Also wir sind ja sehr offen begegnet, wir haben sie auch getroffen und das war eigentlich immer sehr wertschätzend, das Gespräch. Also wir waren wirklich nicht voreingenommen und sie auch nicht, muss ich sagen, war gut. Und dann schon nach ein paar Wochen hat man dann gemerkt, dass ihre Politik nicht nach vorne, sondern eher zurückgeht, was die Gleichstellung von Frauen und Männern angeht.
Was sind so die Hauptkritikpunkte an Ihrer Arbeit bis jetzt? Also was ist aus Sicht des Frauenvolksbegehrens das Problematischste, was sie gemacht hat bis jetzt?
Also es gibt mehrere Punkte. Zunächst so diesen Familienbonus als das Allheilmittel zum Beispiel zu verkaufen. Das stimmt einfach so nicht, dass davon profitieren vor allem die Familien, die viel Geld haben, diejenigen, die Mindestsicherung beziehen oder Alleinerziehend sind oder eben weniger Geld haben, profitieren wenig bis gar nicht davon. Ursprünglich war ja vorgesehen, dass Mindestsicherungsbezieher gar nicht davon profitieren. Das wurde dann wieder zurückgenommen. Aber letztendlich kann man immer noch sagen, die, die mehr Geld haben, bekommen mehr. Und das ist sozusagen ein Zugang, den wir nicht nachvollziehen können, der auch nicht unserer ist. Und das hat uns sehr gestört, dass dieser Familienbonus immer wieder kommt, so ein Totschlagargument, wenn man anführt, okay, was machen Sie für Frauen und Familien, kommt immer der Familienbonus. Dann die Kürzung bei Familienberatungsstellen, die eh schon fast nichts haben. Also ein Ressort, das das kleinste Budget von allen Ressorts hat, mit keiner eigenen Agenda und mit keinem eigenen Budget eben, wie das Frauenministerium, dann noch so massiv zu kürzen, das war wirklich ein Schlag und eine große Enttäuschung für sehr viele Frauenorganisationen, die so lange Menschen in Not helfen. Ja, so ist es ja. Es geht ja auch nicht nur um Frauen, es geht ja wirklich auch, es geht um Kinder, es geht um Familienberatung. Dann gab es sowas wie die Diskussion um die Kinderbetreuung. Da hat es zuerst geheißen, es wird massiv gekürzt. Dann gab es so viele Proteste, auch von unserer Seite, dass jetzt die Kinderbetreuung doch wieder den Status quo, den es schon seit ein paar Jahren hat, erhält. Also sie wollten ursprünglich, hat die Ministerin gemeint, bei den 3- bis 6-Jährigen muss überhaupt nicht mehr ausgebaut werden, weil die Betreuung ist eigentlich gegeben, österreichweit, das überhaupt nicht stimmt. Wir wissen, dass gerade bei 3- bis 6-Jährigen die Öffnungszeiten so unterschiedlich sind, dass manche in Tirol um 11 zusperren und ganz viele österreichweit, besonders außerhalb der Großstädte und im Westen, mit einem Ganztagsjob nicht zu vereinbaren sind. Und es gibt auch Frauen und Männer, Eltern, die sich's auch nicht leisten können, 10 Stunden arbeiten zu gehen, sondern die müssen Vollzeit arbeiten. Und da ist es dann wirklich fast provokant zu sagen, bei den 3- bis 6-Jährigen ist der Bedarf gedeckt und da sparen wir jetzt einfach. Also das war sozusagen der zweite große Schlag oder dritte eigentlich, finde ich, für uns. Ich habe selber 2 Kinder in dem Alter, 5 und 9. Also ich weiß, was das heißt, keine Kinderbetreuung zu haben, beziehungsweise keine, die man sich leisten kann. Das bringt Frauen zurück an den Herd. Dazu muss man immer sagen, die Ministerin selbst hatte ihre Kinder in Ganztagsschule und im Privatkindergarten, also CU-Kindergarten. Das heißt, diese Politik für offenbar das, was man selber genossen hat, als Eltern nicht weiterzugeben oder nicht sehr vielen anderen zu ermöglichen, das ist nicht solidarisch. Und sozusagen nur dafür zu sorgen, dass die, die mehr haben, noch mehr bekommen und dass das Au-pair-Mädchen-Angestellten-Gesetz erleichtert wird, das trifft wahrscheinlich genau 1 Promille der österreichischen Eltern. Das sind einfach so auch symbolische Akte, mit denen wir wirklich nicht können. Ich verstehe es auch nicht, weil die Ministerin angetreten ist mit dem Versprechen, die Kinderbetreuung auszubauen. Letztendlich passiert nichts davon. Und diese Statistiken, die sie da immer verbreitet und dass eben der Bedarf gedeckt ist, weil es da so Bedarfserhebungen gibt, würde mich sehr mal interessieren, wie diese Bedarfserhebungen entstehen, also welche Eltern da gefragt sind. Meine Freundinnen in Niederösterreich wurden nie gefragt, das habe ich jetzt recherchiert. Also das ist eine sowohl symbolisch als auch faktisch finanzielle eigentlich Zerstörung jahrzehntelanger Frauenpolitik. Das Frauenbudget war immer schon sehr gering dotiert, dass es jetzt noch mal weniger wird und dass auch nicht mal von einer Frauenministerin eine Rückendeckung kommt, was das Frauenvolksbegehren, was ein Frauenvolksbegehren betrifft, schon erschreckend. Sie hätte sagen können, ich bin nicht bei allen Punkten dafür, aber ich unterstütze das und das und das und diese Forderung und deswegen unterschreibe ich es, weil ich möchte, dass es endlich wieder zum Thema wird, dass es einen Diskurs gibt, dass es im Nationalrat behandelt wird. Ich unterstütze euch dafür und schauen wir mal, was wir gemeinsam davon umsetzen können. Also das wäre auch so ein auf uns zugehen, auf die Bevölkerung zugehen gewesen, ohne dass sie ihr Gesicht verloren hätte. Also ihr türkises Gesicht, dem sie natürlich parteipolitisch verbunden ist. Aber dass sie das so von Anfang an sagt, sie unterschreibt das sicher nicht, das finde ich jetzt eigentlich nicht überraschend, aber schon noch enttäuschend.
Du hast das geringe Budget des Ministeriums, also des Frauenministeriums angesprochen. Und das ist ja eigentlich ein Thema, das über die Verantwortung der Frauenministerin hinausgeht, sondern das hat mit der Budgetplanung der ganzen Regierung zu tun.
Richtig, richtig,
genau.
Natürlich.
Ja, und da schließe ich jetzt meine Frage an. Und zwar, ist es mit dem Rücktritt einer Person dieses Kabinetts wirklich getan? Oder in anderen Worten, wird denn nicht die nächste Person an der gleichen Stelle die gleiche antifeministische Politik betreiben, weil das Problem ein weitaus breiteres ist?
Ja, natürlich. Also prinzipiell nur an einer Person es festzumachen. Wir sind ja sowieso auch schon davon abgegangen. Mittlerweile gibt es ja so viel Grund auch gegen andere oder gegen die Regierung zu mobilisieren. Wir waren auch auf der Demo damals vertreten gegen den 12-Stunden-Tag. Mhm. Eine Kernforderung für uns ist die 30-Stunden-Vollzeitwoche. Mhm. Und natürlich geht der 12-Stunden-Tag komplett in die andere Richtung. Zum Beispiel auch da hätte die Frauenministerin sagen können, das ist nicht vereinbar für Mütter und Väter, die arbeiten gehen müssen, wollen. Mhm. Wie sollen die bitte 12 Stunden am Tag arbeiten, wenn gleichzeitig die Kinderbetreuung überhaupt nicht gewährleistet ist, am Land schon überhaupt gar nicht. Also da hätte sie zum Beispiel auch was sagen können. Und natürlich betrifft es die ganze Regierung. Es geht nicht nur um eine Person. Es geht aber nur mal darum, also wir kritisieren auch den Herrn Kickl und auch wir haben auch die Hochzeit, die Einladung von Putin zur Hochzeit der Außenministerin kritisiert. Mhm. Also sie ist sozusagen nicht die Einzige, die wir kritisieren, aber sie ist nun mal zuständig für unseren Bereich. Mhm. Und die Frau Bodner-Strauß hat sich von Anfang an als sehr liberale und durchaus, sie weiß, sie ist Mutter mit Karriere, sie weiß, was das bedeutet, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber sie hat ganz anders gehandelt. Und sie hat auch nie sozusagen, sie hätte ein bisschen sich schon aus ihrem Ministeriumstellerrand über den drüber schauen können und hier und da auch sich zu Wort melden, wenn es um die 12-Stunden-Woche geht, zu sagen, ja, wir wissen, also das ist jetzt notwendig, wir machen das, sie muss natürlich das sagen, was der Herr Kurz vorgibt. Klar, sie ist Teil der Regierung, aber sie hätte auch manchmal versuchen können, symbolisch auch in Interviews zumindest anzudenken, was man denn da für Frauen machen könnte und für oder Väter auch. Also ich denke, sie hätte einen größeren Rahmen, in dem sie sich bewegen könnte, als sie es jetzt tut. Mhm. Und natürlich, wenn wir jetzt die Frau Bogner-Strauß austauschen würden, dann kommt vielleicht jemand anderer nach, aber dann würde man, wenn die so genauso handeln, würden wir die genauso wieder zum Rücktritt auffordern. Mhm. Es geht uns ja nicht um die Person an sich, sondern um die Funktion und was sie daraus macht. Mhm. Und sie kürzt und sie nimmt weg und sie kürzt bei den Menschen in Not vor allem und nicht natürlich bei ihrer Klientel, bei der Elite, sondern bei Frauenorganisationen, bei Gewaltprävention, auch bei dieser Zusammenarbeit, Schulungen für die Polizei und Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern.
Mhm. Das MARAG-Projekt.
Ja, ganz essentiell wichtige Dinge langfristig werden von ihr gestrichen. Das kann es nicht sein. Mhm. Und das kann man sich auch nicht gefallen lassen. Also da muss man zumindest verbal, symbolisch dagegen sich stark machen, dass Frauen, die auch seit Jahrzehnten in Organisationen arbeiten, die sowieso unterdotiert sind, da geht es ja bei manchen um eine Förderung von 5.000 Euro. Ich meine, das ist lächerlich, das kriegt, weiß ich nicht, irgendjemand pro Woche als Gehalt, ein Minister, ja, und das ist das Jahresbudget und das wird dann noch gestrichen, das ist schon brutal, muss man sagen, mit weitreichenden Folgen. Und da können wir nicht zuschauen, dann können wir auch nicht zustimmen. Im Gegenteil, da müssen wir dafür kämpfen, dass das in eine andere Richtung gehen muss.
Es gibt ja auch eine Online-Petition zum Thema, die einen Rücktritt Juliane Bogner-Strauß fordert. Wo kann man die unterschreiben und wie viele Leute haben bereits unterschrieben?
Es gibt diese Aufstehen-Seite. Und da kann man auf der Seite kann man bei der Petition Frauenvolksbegehren fordert Rücktritt der Frauenministerin, kann man da unterschreiben. Wobei für uns auch, wenn jetzt zum Beispiel die Kinderbetreuung wieder zurückgenommen wurde, das haben sie als so großen Erfolg verkauft, da darf man nicht vergessen, das gilt nach wie vor, dieser Rücktrittsaufruf, weil ja nicht mehr Geld investiert wurde, sondern sie haben ihren eigenen Rückschritt nur zurückgenommen und ihn als Erfolg verkauft. Das haben wir durchschaut.
Ja. Es ist ja als Feministin, also als Feministin ist man ja geübt darin, ständig vorexerziert zu bekommen, was man nicht gut findet. Gerade wenn man mit einer konservativen Regierung konfrontiert ist. Und man ist geübt darin, zu benennen, was man zu kritisieren hat. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was hätten wir denn gerne für eine Frauenministerin? Also was soll eine gute Frauenministerin leisten?
Also eine gute Frauenministerin muss immer dafür kämpfen, dass ihr Ressort stärker wird oder zumindest das Budget hält. Dass sie eine eigene Agenda kriegt, dass sie nicht dem Herrn Kurz unterstellt, also jetzt dem Bundeskanzler unterstellt ist. Das heißt, das war jetzt in den letzten Jahrzehnten auch nicht anders. Das hängt jetzt nicht an der Frau Bogner-Strauß. Ich sage mal, wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre das Frauenministerium eigenständig, nicht an das Bundeskanzleramt angebunden, mit einer eigenen Agenda, mit einem eigenen Budget, wo man nicht betteln gehen muss dann zum Bundeskanzler, was man ausgeben darf und was nicht. Und eine Frauenministerin, die, sobald es in der Öffentlichkeit oder in der Politik zu sexistischen Aussagen, auch rassistischen Aussagen kommt, den Frauen den Rücken stärkt, sich wirklich dazu äußert, auch gegen vielleicht ihre eigene politische Zugehörigkeit sich mehr traut, für die Frauen einsteht, die Probleme aufzeigt, die Frauen haben, nämlich nicht nur reiche Frauen, sondern vor allem Frauen, die weniger Geld haben, Familien, also die und die dafür lobbyiert und sich einsetzt, dass es mehr Geld gibt für Frauenorganisationen, die nämlich auch für die gesamte Gesellschaft. Es geht ja nicht nur um Frauen, da geht es ja auch um Männerberatungsstellen, um Familien. Wenn es um 12-Stunden-Tag geht, erwarte ich mir, dass die sofort sagt, so geht das nicht. Die Familien zerbrechen an 12-Stunden-Tagen. Wie soll das funktionieren? Lösungen aufzeigt, mit anderen Ministern verhandelt. Also die sich wirklich für die Interessen von Frauen aller Altersstufen und auch aller finanziellen, also aller sozialen Schichten sozusagen einsetzt. Von Anfang an, finanziell und auch verbal, symbolisch, politisch, hinten herum durch Lobbying, wie auch immer, ist mir egal. Aber wo man das Gefühl hat, man wird unterstützt, und das Leben von Frauen wird verbessert, weil sich diese Ministerin stark macht für uns Frauen. Das würde ich mir wünschen. Das Frauentagsbegehren, unsere neuen Forderungen wurden ja entwickelt in einem monatelangen Prozess in Zusammenarbeit mit Organisationen und Expertinnen und der Bevölkerung, bevor diese Regierung auch ins Amt gekommen ist. Da war noch Kernkanzler, wurde das formuliert. Das heißt, es ist nicht darauf angelegt, jetzt eine Regierung zu bestrafen oder sonst was oder zu bekämpfen, sondern es ging darum, konkrete, positive Lösungsvorschläge zu machen in Richtung echter Gleichstellung von Männern und Frauen, gemeinsam mit Männern auch. Das war uns auch immer wichtig. Das heißt, wenn es jetzt so aussieht, wie wenn wir das alles gegen die Bundesregierung verwenden würden, das war nicht Grund dafür, warum das Frauenvolksbegehren initiiert wurde, sondern das war noch in einer ganz anderen politischen Situation. Also das möchte ich nur ganz gerne noch sagen, diese neuen Forderungen zielen ab auf eine gesamtgesellschaftliche Verbesserung, entwickelt im Jahr 2016, 17.
In Folge 2 war ja Lina Jäger auch zu Gast für ein langes Interview. Und da hat sie auch betont, dass es eben kein Anti-Regierungsvolksbegehren ist, sondern eins, das sehr zukunftsorientiert ist einfach auch und auch nicht, das nicht defizitorientiert ist, sondern zukunftsorientiert. Ja.
Ja, das hat sich eigentlich so ergeben, muss ich jetzt sagen, dass wir diese Rücktrittsforderung, wir haben uns das lange angeschaut, wir haben lange gesagt, die ersten Monate, wir schauen uns mal die Regierung an, die Gespräche mit Frau Bogner-Strauß waren sehr positiv. Und dann ist ein Rückschritt nach dem anderen gekommen. Und wir haben uns gedacht, wie lange halten wir jetzt da uns noch zurück und schauen zu? Und irgendwann haben wir gesagt, wir können es auch nicht mehr verantworten, den Frauenvereinen gegenüber, die jetzt vor dem Nicht stehen. Familien in Not, die um die Mindestsicherung jetzt zittern müssen und so weiter und so fort. Das war eigentlich ganz ehrlich jetzt nicht von Anfang an unsere Strategie. Wir wollten eigentlich unsere Forderungen kommunizieren, tun wir ja auch. Aber diese Kritik an der Regierung, die an der kommen wir einfach nicht vorbei als politisch denkende Menschen. Das hat sich wirklich so ergeben, leider, durch diesen Rückschritt in die 50er Jahre.
Um nochmal kurz beim Frauenvolksbegehren zu bleiben, die Kampagne für das Frauenvolksbegehren geht ja gerade in die Zielgerade, weil in der ersten Oktoberwoche ist ja die Eintragungswoche.
Ja.
Wie kann man das Frauenvolksbegehren jetzt noch unterstützen?
Also wir haben gerade jetzt, fangen wir an, Materialien auszugeben. Man kann sich das auf Facebook anschauen, auf unserer Frauenvolksbegehren Facebook-Seite oder auch unter frauenvolksbegehren.at Website. Da steht genau, es gibt Plakatieraktionen, es gibt Folderverteilaktionen. Wir brauchen ganz viele Menschen in der Eintragungswoche auf der Straße, die einfach Sachen verteilen, die Menschen in die Gemeindeämter locken. Wir arbeiten ehrenamtlich, das heißt, wir brauchen wirklich jede Hand, jeden Finger, weil wir jetzt dann noch 4 Wochen haben, in denen wir wirklich möglichst viel Aufmerksamkeit erzielen müssen, wollen. Und ohne großartig viel Budget ist das natürlich ein größerer Aufwand und wir brauchen da Menschen, die mit uns für Gleichstellung und ein besseres Leben für alle, sage ich jetzt mal, auf die Straße gehen und nicht im Sinne von demonstrieren, sondern einfach unsere Forderungen unter die Leute bringen.
Und magst du noch mal kurz zu den Eckdaten sagen, wann, wo und wie man das Frauenvolksbegehren unterschreiben kann?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Genau.
Wir haben ja schon Stimmen gesammelt. Das war im Februar. Man musste damals sozusagen Phase 1 eines Volksbegehrens, so viele Stimmen zu sammeln, dass man überhaupt eines machen darf. Wir haben wesentlich mehr als die Mindestanzahl geschafft. Wir haben 250.000. Das heißt, wir fangen jetzt bei 250.000 an. Die schon unterschrieben haben, müssen nicht nochmal unterschreiben. Die jetzt unterschreiben möchten, können das vom 1. bis 8. Oktober in jedem Gemeindeamt am Land oder magistratischen Bezirksamt in Wien. Führerschein genügt, einfach reingehen, muss nicht Hauptwohnsitz sein. Das heißt, ich kann jetzt auch als Wienerin in Dornbirn oder in Linz unterschreiben, völlig egal. Oder mit Handysignatur und Bürgerkarte.
Also es geht auch, wenn man auf Urlaub ist?
Es geht auch, wenn man auf Urlaub ist, genau. Und es geht auch, wenn man in Österreich auf Urlaub ist, kann man in Kärnten unterschreiben, auch wenn man in Wien wohnt. Und wenn man nicht gesehen werden will im Heimatort, dann unterschreiben. Das gibt es ja natürlich auch. Dann fahrt man in den Nachbarort oder in die größte nächste Stadt. Und das geht eben von Montag 1. bis Montag 8. Oktober. Und wenn man mehr für uns noch tun müsste, dann überredet man, motiviert man mindestens fünf weitere Freunde und Verwandte, dass sie bitte auch unterschreiben sollen. Wenn das jeder machen wird, jede, dann wären wir unserem Ziel, dass wir die Stimmen verdoppeln, schon einen Schritt näher. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir das schaffen, weil die Rückmeldungen sind so toll und es fragen so viele an, wie sie uns helfen können. Männer auch, sehr viele Männer. Also wir sind sehr positiv gestimmt, dass wir diese 500.000 mindestens erreichen können.
Ja, ich habe auf jeden Fall alle Daumen gedrückt. Ich habe schon unterschrieben.
Hat geholfen.
Ich glaube, es waren nicht nur meine Daumen, die geholfen haben. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Ich hoffe, dass ganz viele Leute unterschreiben werden.
Ja, ich hoffe es auch. Wir haben jetzt so lange und es sind so viele Menschen ehrenamtlich dafür, Blut, Schweiß und Tränen und Energie da reingesteckt. Und ich hoffe wirklich, dass es sich lohnen wird und es hat sich schon gelohnt, weil da hat sich schon so viel getan, jetzt auch in Gesprächen und in der Begegnung mit so vielen Menschen. Also es ist jetzt schon ein wirklich erfolgreiches Projekt.
Ja, dann noch toi 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 für die nächsten Wochen, für die letzten Wochen.
Vielen Dank. Ja, und danke fürs Unterstützen.
Und danke für das Interview.
Okay.
Tschüss. Danke, tschüss. Und danke an euch fürs Zuhören. Die Petition, die den Rücktritt von der Ministerin Johanna Bogner-Strauß fordert, findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Das Frauenvolksbegehren könnt ihr unterstützen mit einer Unterschrift in der Eintragungswoche und indem ihr alle eure Freundinnen und Bekannte und Familienmitglieder motiviert, dasselbe zu tun. Natürlich auch mit einer Spende unter frauenvolksbegehren.at/spenden und indem ihr bei den Flyer, Sticker, Verteil- und Plakatieraktionen mitmacht. Die Termine hierfür findet ihr auf der Facebook-Seite des Frauenvolksbegehrens und den Link dazu findet ihr wiederum auch in den Shownotes dieser Folge. Und eine Notiz am Rande in eigener Sache. Große Töchter ist mein zweites Podcast-Projekt und sowas wie ein österreichisches Spin-off-Projekt eines bereits bestehenden Podcasts, nämlich She Who Persisted, der Nazi Podcast. Das ist ein englischsprachiger feministischer Podcast, der jeden zweiten Dienstag erscheint. Ihr werdet nach dieser Folge noch einen kurzen Trailer dazu hören. Es würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Große Töchter könnt ihr hören auf großetöchter.podbean.com, Große Töchter mit 2 S und OE. Und überall dort, wo es Podcasts gibt, also eigentlich in jeder Podcast-App, mittlerweile auch auf Spotify und auf Amazon Alexa-Geräten. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlässt doch bitte, bitte ein 5-Sterne-Rating und eine Review auf iTunes oder in der jeweiligen App, die ihr nutzt, um den Podcast zu hören. Es ist leider nicht in allen Apps möglich zu bewerten, aber mittlerweile doch in sehr vielen. Am meisten bringt es natürlich auf iTunes. Ein großes Danke auch an all jene, die in den letzten Wochen Große Töchter abonniert haben und oder gute Bewertungen hinterlassen haben. Und an den Standard und die Anschläge dafür, dass ihr über den Podcast berichtet habt. Wahrscheinlich habt ihr alle schon das Frauenvolksbegehren unterschrieben. Wenn nicht, dann bitte, bitte tut das in der ersten Oktoberwoche und versucht, alle in eurem sozialen Umfeld zu überzeugen, es euch gleich zu tun. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen. Are you a human being, a life on planet Earth? Do you have a life human being problems? Then, first of all, chances are you're not alone with that. Second of all, chances are patriarchy is the source of a lot of these problems. And third of all, boy, do we have a podcast for you. I'm Beatrice from Vienna, Austria.
And I'm Elizabeth from Vienna, Virginia.
And together, we're the hosts of She Who Persisted, the Nazi Podcast.
A bi-weekly feminist show that talks about anything and everything from a feminist perspective. From pop culture to politics, to health issues, to mythology, to bodies, to sexuality, to religion, to chocolate.
Lots of chocolate. We've got you covered.
We combine empathetic, frank conversations with nasty, witty, sarcastic commentary on a patriarchal mess that we're in.
And you can subscribe to She Persisted on iTunes, on Stitcher, on Pocket Casts, Castbox, Blog Talk Radio, and basically anywhere else you can find podcasts. And also on shewhopersisted.com.
We all need a little more nasty in our lives.
So hop on board, join the persistence, and most of all,
stay nasty.
She was warned. She was given an explanation. Nevertheless, she persisted.